Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Die Filmlandschaft. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer von Anne und Axel, die ihre bis jetzt 5 Folgen lange Mission fortsetzen, neue Filme zu schauen und sie zu kritisieren. Sie dringen dabei in Sphären vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Herzlich willkommen zur 5. Episode vom Filmmagazin hier auf dem Starship Filmmagazin. Mein Name ist Captain Axel Rothe, mit mir im Studio
Commander Anne. Ich melde mich live von der Brücke. Und wir haben heute wieder eine volle Sendung für euch vorbereitet. Es wird natürlich wie immer mit den Filmnachrichten losgehen, wo wir die neuesten Fakten aus der Filmwelt für euch zusammengestellt haben.
Und danach reden wir mit einem Branchenexperten der Filmbranche über Filme und wie man sie macht und was alles so passiert und wie dahinter den Kulissen alles so aussieht.
Genau, und zum Schluss im Filmkränzchen werden wieder Ilja und Martin zu uns ins Studio kommen und wir werden über die 3 Filme reden, die wir jetzt alle geschaut haben, und das ist diesmal Victoria, Sophia's Last Ambulance und Pain and Gain.
Und wir beginnen erstmal mit den Nachrichten.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Chris Hemsworth bei den Ghostbusters. Der Thor-Darsteller Chris Hemsworth wurde für die Neuverfilmung von Ghostbusters verpflichtet. Er wird als persönlicher Assistent der Geisterjägerinnen auftauchen und den Telefondienst für die Damen übernehmen. Im Originalfilm und dessen Fortsetzung wurde die Rolle von Annie Potts mit gekonnt zickigem Tonfall gespielt.
Spider-Man tanzt auf 2 Hochzeiten. The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro ist am Boxoffice laut Sony gefloppt. Damit das nicht wieder so passiert, bekommt Sony von Marvel tatkräftig Unterstützung. Marvel erklärte sich bereit, einen geplanten Reboot zu begleiten. Im Gegenzug dafür darf Spider-Man bei den Avengers mitmachen. Wer sich fragt, warum Spidey bei Sony um Erlaubnis fragen muss, muss wissen, dass Sony Lizenzen vor einiger Zeit exklusiv verkauft hatte und alle 2 Jahre eine neue Auflage produzieren muss, um die Lizenzen zu behalten. Der neue Peter Parker soll jünger sein, Highschool-jung. Im Marvel-Universum steht er an der Seite von Captain America im neuen Film Captain America Civil War. Wer allerdings Peter Parker spielen soll, ist noch unklar. Verwunderlich? Schließlich laufen die Dreharbeiten zu Civil War schon auf Hochtouren.
Start der 2. Staffel True Detective. Anfang Mai wurde zur Werkstatttagung Weitersehen an der TU Dresden fleißig zur 1. Staffel True Detective geforscht. Am 21. Juni startete endlich die 2. Staffel und ist über Sky verfügbar. In den Hauptrollen sind Colin Farrell, Vince Vaughn und Rachel McAdams zu sehen. Die Handlung der 2. Staffel dreht sich um komplett andere Charaktere und setzt damit nicht einfach die 1. Staffel fort. Das gesamte Drehbuch wurde wieder von Nick Pizzolatto allein geschrieben. Nun wird sich zeigen, ob auch die Staffel 2 der Serie sich zum so beliebt gewordenen Quality-TV zählen lässt.
Im Westen viel Neues. 3 Jahre sind seit Django Unchained vergangen. Zeit für einen neuen Tarantino. Mit einem weiteren Western, The Hateful Eight, will Tarantino die Zuschauer am 27. Dezember in die Kinos locken. Wer in der Nähe eines der weltweit 70mm Kinos lebt, darf sich freuen. Tarantino hält hartnäckig am Format Celluloid fest. Alle anderen müssen sich mit einer minderwertigen digitalen Fassung zufrieden geben. Die üblichen Verdächtigen bilden den Cast. Darunter auch wieder Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Michael Madsen und Tim Roth. Über den Inhalt ist wenig bekannt, da aufgrund eines Script-Leaks letzten Jahres das Drehbuch mehrfach umgeschrieben wurde.
Jurassic World mit Startrekord. Jurassic World hat die globale 500-Millionen-Dollar-Marke geknackt und ist damit noch erfolgreicher an den Kinokassen als Avengers. Alleine in den USA spielte der Blockbuster 209 Millionen am Startwochenende ein. Damit liegt Jurassic World 2 Millionen vor den Avengers. Die Sequels sollten nun mehr als gesichert sein.
Uwe Boll hat's nicht so mit Crowdfunding. Insgesamt dreimal wollte Uwe Boll über Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo Geld für seine Filme sammeln. Ohne Erfolg. Zuletzt versuchte er $55.000 für seine dritte Auflage der Serie Rampage zu sammeln. So wirklich Bock auf den Film hatten die Fans dann doch nicht. Nur $35.000 konnte Boll über die Plattform Kickstarter sammeln. Seiner deutlichen Message an die Fans verkündete er seine Abwendung von Crowdfunding. Fuck yourself. Ob das die Fans so motiviert, weiß man nicht wirklich.
Han shot first. Neue Argumente im Streit, wer zuerst geschossen hat. In der berühmten Cantina-Szene von Star Wars Episode 4 schießt Han Solo in der ursprünglichen Version zuerst auf den Kopfgeldjäger Greedo. In der Version von 1997 änderte George Lucas die Szene. Nun schießt Greedo zuerst. Streit mit den Fans war also vorprogrammiert. Jetzt wurde ein Originaldrehbuch in den Archiven der Universität von New Brunswick gefunden. In der als vierte Version bezeichneten Fassung schießt Han Solo zuerst. Das gibt den Fans eindeutig recht. Dass jetzt der Streit beendet ist, darf allerdings bezweifelt werden.
Til Schweiger träumt vom American Dream. Getreu dem Motto Hauptsache Quantität, plant Til Schweiger ein Remake seines Box-Office-Erfolgshit Honig im Kopf für den US-amerikanischen Markt. Dabei bekam Til Schweiger gerade erst eine Lola für den zuschauerstärksten Film beim Deutschen Filmpreis. Aktuell liebäugelt er mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und Jack Nicholson als den Alzheimer-erkrankten Vater. Ob Nicholson sich zu bestimmten Szenen wie Hallerford nötigen lässt, bleibt abzuwarten. Wenn es nach dem amerikanischen Produzenten geht, so soll Emma Schweiger wieder mitspielen. Ob Emma Lust hat, weiß aber auch Papa noch nicht.
Bradley Cooper besiegt Nazis mit aufblasbaren Panzern. Der Film Ghost Army basiert auf einem Sachbuch. Eine geheime Kreativeinheit der Amerikaner hatte sich im Zweiten Weltkrieg einige listige Taktiken ausgedacht, um die gegnerischen Soldaten aus dem Konzept zu bringen. Mit Soundeffekten und aufblasbaren Fake-Panzern suggerierte man eine höhere Gruppenstärke und erschaffte sogar Truppenverbände, wo keine waren. Mit dieser Einheit möchte sich Ghost Army auseinandersetzen. Bradley Cooper wurde schon für den Film verpflichtet. Regisseur wird Todd Phillips sein, der sich mit der Hangover-Trilogie einen Namen gemacht hat. Am Drehbuch wird im Moment noch gearbeitet. Daher sind noch keine weiteren Details bekannt.
Das waren die Filmnachrichten. Es folgt Hinter den Kulissen.
Das Campus Radio Dresden wirft einen Blick hinter die Kulissen.
Wir haben uns in den letzten Episoden hauptsächlich über Kino und Kinofilme unterhalten. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo sich die Kreativen tummeln können. Ich habe mich gestern zu Sebastian Linders Wohnzimmer gebeamt, um mich mit ihm über Werbung zu unterhalten. Sebastian bekennt sich selbst als Filmemacher, denn er macht nicht nur die Regie, sondern auch die Kamera, den Schnitt und die Vermarktung seiner eigenen Filme. 2008 legte er den Master of Media Direction an der Hochschule Darmstadt ab. Er produzierte mehrere preisgekrönte Filme, unter anderem Mr. Electro, Born to Skate, Revenge of the Beasts und jetzt Journey of the Beasts, welcher dieses Jahr den Webvideopreis für die beste Kamera erhielt. Sebastian ist leidenschaftlicher Skateboarder, was sich auch thematisch in seinen Filmen widerspiegelt. Er produziert aber nicht nur Skateboardfilme, sondern verdient sein Brot und Butter in der Werbung. Darüber habe ich gestern mit ihm gesprochen. Werbung ist überall, im Kino, im Fernsehen, im Internet und auf dem Weg nach Hause. Für viele Leute ist das ein Graus. Warum hast du dich für die Werbung entschieden als deine Karriere?
Naja, Werbung als Karriere stimmt ja so eigentlich gar nicht erstmal. Weil ich mache ja, also hauptsächlich mache ich eigentlich Filme, auch freie Projekte. Da ist die meiste Zeit von mir drin. Wenn man jetzt sagt, wo man am meisten Geld mit verdient, dann wäre es sicherlich Werbung in Anführungsstrichen, weil ich habe das Glück, eigentlich mittlerweile meine eigenen Projekte, die ich mir erträume und ich sowieso gerne machen würde, einfach zu drehen und dafür Unterstützer sozusagen zu haben, die Werbung brauchen, sagen wir mal so. Aber ich würde sagen, ich mache nicht Werbung, weil Werbung machen bedeutet irgendwie für mich so, RTL 2015 kurz nochmal einen Spot, irgendwie dann diese konservativen Packshot-Werbespots mit einem komischen Sprecher und einer glücklichen Familie, wo man sich so richtig schüttelt. Aber ich habe ja das Glück, so sehr coole Sachen zu machen. Ich habe gerade zum Beispiel gedreht für einen Schuhhersteller und habe da mit Klose und Ronaldo gedreht und mit den Spot gemacht, der ist auch witzig, weil ich drehe halt immer in meinem Stil und ich habe wieder was gedreht, was echt ist. Wir sind mit denen rumgefahren, mit den Jungs, und die haben so Jungs auf so einem Pitch überrascht, auf so einem Fußballfeld, die wirklich nichts davon wussten, dass plötzlich Klose und Ronaldo ankommt. Und dann da dabei zu sein und sowas zu drehen und das auch zu da Regie und so zu führen, das ist für mich ein Riesenspaß. Also, ne, also das würden, viele würden sowas umsonst machen. Einfach mal bei sowas dabei zu sein, ich werde dafür noch bezahlt und deswegen sehe ich das nicht so richtig als Werbung an. Mittlerweile gehen die Firmen darüber, dass sie erkennen, dass Werbung nervt und eher einfach coole Projekte zu machen und ihren Namen da quasi so ein bisschen hinterzuschreiben, und das ist eine coole Zeit jetzt. Deswegen, Karriere in der Werbung klingt für mich anders als das, wie ich das gerade erlebe zumindest.
Aber dann würdest du sagen, du definierst Werbung eben so neu oder du entdeckst neue Bereiche der Werbung?
Ja, also es gibt eben den alten Bereich der Werbung, wo man einfach denkt, dass wenn man den Zuschauer möglichst beballert irgendwie und eigentlich davon eben auch ausgeht aus der konservativen Sicht, dass die in der, man geht ja davon aus, in der konservativen Sicht, dass Werbung im Fernsehen kommt, und im Fernsehen bleiben die Leute sowieso dran, also die schauen sich auch diesen Schrott an. Jetzt im Internet können sie einfach auf Stopp drücken, ausschalten oder was anderes anklicken. Und das verändert alles so. Das ermöglicht das einfach, dass man jetzt versucht, einfach wirklich Dinge zu machen, die cool sind, wo die Leute dranbleiben und Sachen sehen, wo die Leute selber drin sind. Und es wurde sogar erwiesen, was mich selber überrascht hat, dass Virals nicht schlechter dadurch funktionieren, dass eine Marke dahinter steht. Oft funktionieren sie sogar noch besser, weil diesem Ganzen dann quasi sogar noch Glaubwürdigkeit gegeben wird. Also es wurde wirklich in Statistiken erwiesen. Wie echt die dann sind, muss man sehen, der die Statistik gefälscht hat, aber ja.
Du hast angefangen mit Skateboardfilmen von der Kamera deines Vaters. Zumindest hast du das in anderen Interviews schon mal gesagt. Jetzt drehst du, wie du schon gesagt hast, Werbespots für Pepsi und für Red Bull und Volvic und richtig große Namen. Man kommt ja jetzt nicht von heute auf morgen zu diesen großen Produktionen. Wie ist das denn, wie hast du das denn so gemacht? Weil du hast ja schon gesagt, dass du halt nicht so direkt in die Werbung bist, sozusagen eingestiegen bist, so klassisch, sondern halt sozusagen deine eigenen Projekte, deine eigenen Dinge gemacht hast.
Genau. Ich hatte nie das Ziel, in der Werbung quasi da zu arbeiten und so Spots zu drehen. Das war nie mein Ziel, nie mein großer Anspruch. Es kam einfach dadurch, dass ich eben das, was ich wirklich gerne machen will, meine Passion verfolgt habe, die Filme zu machen, die ich gerne machen will, aus meiner Sicht. Und dass dann dieser Stil einfach gefragt worden ist. Und dass ich einfach angefragt werde von einer Firma, die mich dann fragt, hey, hier kannst du in deinem Stil das und das für das und das Budget drehen. Und das mache ich dann so lange, bis ich denke, ich habe genug Geld, um das Jahr gut zu überstehen und zu machen, was ich möchte. Und dann reicht es eigentlich auch. Und dann mache ich nur noch meine eigenen Sachen. Mittlerweile ist es aber so, dass jetzt zum Beispiel wie bei dem Sachsen-Clip, den ich letztes Jahr gemacht habe, Travel Where You Live, der zum Beispiel auch ein viraler Erfolg war, weil das ein Film ist, den hatte ich schon vorher geschrieben. Das Konzept war schon fertig. Und dann hat mich Sachsen gefragt, ob ich einen Film über Sachsen machen will. Und ich habe gesagt, hey, der Film ist schon fertig. Ich habe schon so das Konzept geschrieben. Und die haben gesagt, ich kann machen, was ich will. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Werbung ist, wenn man das macht, was man sowieso macht. Das ist so in between, würde ich sagen, so ein bisschen. Aber ich habe nie extra dafür irgendetwas getan, dass ich diese Aufträge bekomme. Ich habe nie gepitcht, ich habe nie Leute angeschrieben. Ich habe immer nur mein Zeugs gemacht.
Also, du hast ja gesagt, du hast im Prinzip schon absolute Freiheit bekommen, in dem, was du jetzt machst. Also die Leute sagen schon, mach, was du willst, wir vertrauen dir. Viele Agenturen ärgern sich ja über den Kunden aus der Hölle. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Oder hast du durch deinen Ruf halt wirklich schon im Prinzip Narrenfreiheit bekommen?
Ich habe das vielleicht jetzt bekommen, aber Clients from Hell gab es auf meinem Weg, da gab es eine ganze Menge Beispiele, unglaubliche Beispiele. Und da muss man auch erstmal durch. Also das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe ja vor 18 Jahren angefangen zu filmen und zu schneiden. Und das ist einfach eine lange Entwicklung gewesen. Aber man darf sich darüber, glaube ich, nicht beschweren, sondern man muss die Projekte selbst machen, die man gerne machen würde, und nicht erwarten, dass einfach jemand ein Geld dafür gibt, für etwas, was man noch gar nicht gemacht hat, aber gerne machen möchte. Und ja, deswegen, das ist die Sache einfach. Erstmal selber machen, erstmal beweisen, was man für geile Filme machen kann, bevor man für diese geilen Filme gebucht sind. Viele erwarten, dass die den Auftrag bekommen und dann werden die Filme besser plötzlich, die man selber macht. Aber normalerweise sind Filme, die man in der Werbung macht, immer schlechter als die, die man selber macht, weil man eben nicht diese komplette Freiheit, Kontrolle und alles hat.
Wie läuft bei dir so eine Werbefilmproduktion ab? Also jetzt, wenn ich dann anfrage, bis zum Ende, wie gehst du da ran?
keine Ahnung, man kriegt eine Anfrage und meistens steht da nicht mal ein Budget oder so irgendwo drin. Und dann gibt es zwei Faktoren. Erstmal finde ich das, es gibt zwei Faktoren dabei. Wie interessant finde ich das Projekt und wie groß ist irgendwie das Budget und wie lange muss ich dafür arbeiten eigentlich? Also Geld und Eigeninteresse ist. Wenn das Eigeninteresse riesig ist, wenn es so ein geiles Projekt ist, wo ich sage, boah, das ist einfach die Chance, dann mache ich das auch komplett ohne Geld, selbst wenn es ewig dauert und ich mir das leisten kann. Wenn es ein totales Schrottprojekt ist, aber natürlich man unglaublich viel Geld bekommt, damit man danach wieder seine eigenen Sachen machen kann, dann ist das auch interessant. Meistens ist es so eine Mischung aus beidem, denke ich, irgendwie, dass man sich das gibt. Jetzt bei dem, das war jetzt, man darf hier sogar im Namen. Jetzt bei dem Nike-Dreh mit Klose und Ronaldo war das zum Beispiel so, dass es einfach ein geiles Konzept war. Es war nur 2 Stunden drehen und es war gutes Geld. Und es war nur wirklich 2 bis 3 Stunden drehen und dann war das Ganze fertig. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Win-Win. Auch wenn ich viel zu tun hatte und eigentlich dicht war, habe ich gesagt, die 2 Stunden schaffst du auch noch.
Man sagt ja oft, man soll ja nicht sich unter Wert verkaufen. Also beziehungsweise die Kreativen lassen sich gerne aufgrund ihrer Leidenschaft ausnutzen. Wie siehst du das? Also du hast jetzt gesagt, du würdest, wenn das Projekt total geil ist, würdest du es fast for free machen. Ist es dann nicht, also ich meine, wenn der Kunde das Geld hat, wäre es ja, also ich meine, ist es dann...
Ich würde niemals ein kommerzielles Projekt umsonst machen, aber man kriegt ja auch viele Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich kann das und das und das und das und das hat bisher noch niemand entdeckt, hast du Bock, das zu machen? Ich habe zum Beispiel dieses eine Porträt über diesen Dirigenten hier gedreht, Michael Ellis Ingram und so, wo ich irgendwie 6 Tage gedreht habe, was irgendwie so aus Eigeninteresse war und wo ich wusste, dass es nicht mal irgendwie jetzt viral oder so erfolgreich wird, wo ich aber einfach mal ein bisschen ruhiger erzählen wollte und mal ein paar andere Dinge ausprobieren wollte und das ist dann Eigeninteresse, also das entsteht dann einfach so, wo man denkt, hey, hier, ich bin Dirigent, ich kann das und das und ich bin irgendwie ein cooler Typ, also das habe ich zumindest gesehen und dann macht man das einfach und das ist halt meine eigentliche Motivation, also Geld ist für mich nur Mittel zum Zweck, um die Dinge zu machen, die ich mir erträume und die ich machen will, aber es ist nicht mein Ziel, wie so vielen anderen, so die geilsten Kunden zu haben und die größten und am meisten Kohle zu machen, das ist mir wirklich komplett wurscht.
Große Spielfilme haben Budgets von über 100 Millionen und manche in Deutschland dann nur ein paar Millionen. Aber wie ist es in der deutschen Werbebranche? Also jetzt für dich, was hast du für Budgets?
Budgetmäßig, das kann man schwer sagen. Ich kenne das Budget vom letzten jetzt Nike-Spot nicht, aber das war sicherlich riesig. Das geht bestimmt an 500.000 oder sowas ran vielleicht, keine Ahnung. Davon kriegt man natürlich nur einen Teil. Das unterscheidet sich komplett so. Also es gibt ja auch manchmal so kürzere Spots, die in Dresden sind, die in der Nähe sind, wo ich dann für kleineres Budget arbeite, aber eher mehr Leute reinziehe. Dann gibt es größere Projekte, die über mehrere Monate gehen. Also das kommt ganz drauf an. Also ich sag mal, das kann alles sein von 5.000 Euro bis 500.000 oder so. In solchen Projekten habe ich schon gearbeitet und ja, kann man nicht so pauschalisieren.
Wo kann man denn deine Arbeiten finden, deine Werke, die du gemacht hast?
Meine Werke kann man ganz leicht finden, man muss nur einfach Sebastian Linder wie der Frauenname googeln und als erstes oben steht es dann und da findet man dann alle Filme, die ich mochte, die ich gemacht habe auf der Seite. Ich habe noch mehr gemacht, aber manche mochte ich auch nicht so gern, die sieht man dann nicht so. Ja, genau, also das kann man auch sagen, man macht manchmal wirklich, also in der Anfangszeit habe ich wirklich Sachen auch einfach gemacht, weil ich Geld verdienen musste, weil ich überleben musste. Und wenn du dann, irgendwie, ich habe glaube ich einen Tag mal nicht im Film gearbeitet, wo ich irgendwie, Eiswagen gereinigt habe oder so einen Tag. Das war der einzige Tag in meinem Leben, wo ich jemals was anderes gemacht habe. Und ich habe einfach gemerkt so, boah, ey, in einem Film kann man so viel schneller irgendwie Geld verdienen und coole Sachen machen. Also ich habe damals einfach den Gesangsverein von meiner Mama gefilmt und habe da VHS-Kassetten draus gemacht und habe das einfach an den Gesangsverein verkauft. Es waren 30 Sängerinnen, die haben alle eine Kassette genommen. 10 Mark waren es damals noch, 300 Mark. Auf einmal so. Und für etwas, was Spaß macht. Und warum sollte man dann für damals irgendwie 5 Mark im Café arbeiten? Mhm. Oder in der Tabakwarenfabrik hätte ich fast mal gearbeitet oder so. Ich mir gedacht, komm, Sebastian, es gibt bessere Möglichkeiten irgendwie mit dem, was du kannst, Geld zu verdienen. Und so bin ich schon immer selbstständig und mache das auch schon immer. Genau. Das hat natürlich aber auch Nachteile, dass wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, hat sehr, sehr viele Vorteile. Aber es ist halt immer da. Also es umgibt einen immer in jedem Moment. Man kann in jedem Moment irgendwie wieder einen Film drehen und irgendwie ein cooles Projekt machen und alles. Es ist allumfassend. Ich liebe mein Leben, viele beneiden es und wollen es genauso und ich helfe ihnen auch dabei, es so hinzubekommen. Aber man muss auch beachten, dass wenn man einen normalen Job hat und nach Hause geht, dass es einfach gar nichts mehr ist. Also dafür muss man sich wirklich dann entscheiden, wenn man sowas macht wie ich, dass man sich dafür entscheidet, das ist dein Leben sozusagen, was man lebt und arbeitet, lebt, arbeitet, alles.
Und wenn du das dann die ganze Zeit arbeitest, wo ziehst du denn Inspirationen her? Deine Geschichten, die du sozusagen erzählen möchtest?
Ja, die Geschichten kommen aus dem Leben. Das ist ja auch so ein bisschen mein Filmstil, dass ich versuche, dass ich die Geschichten aus dem Leben quasi abgreife, wie zum Beispiel bei Mr. Electro, wo die Geschichte einfach zu mir gekommen ist. Dadurch, dass ich mit der Kamera gereist bin und ich wollte gar keinen Film machen, aber ich habe diesen unglaublichen Typ getroffen, der elektrische Kräfte irgendwie in seinen Händen hatte, irgendwo im letzten Kaff in Bali, und ich wollte einfach darüber einen Film drehen. Aber der Film ist nicht daraus entstanden, dass ich das irgendwie Budgets oder so gepitcht habe, sondern ich hatte die Kamera im ersten Moment dabei, ich habe den Moment gefilmt und habe den Film quasi einfach aus dem Nichts begonnen. Und das macht mir sehr, sehr Spaß einfach. Genauso wie jetzt aus unserem Gespräch ich hier eine Kamera aufstellen könnte und sage, yo, hier, Axel hat mich dazu inspiriert, eine Radiosendung zu machen und ich werde der größte Radiomoderator aller Zeiten und starte jetzt durch. Und, ne, also es wäre möglich. Und das reizt mich so, dass man in jedem Moment irgendwie einen Film beginnen könnte.
Ich bedanke mich bei dir für das spannende Gespräch. Wenn ihr Lust bekommen habt, könnt ihr Sebastians Arbeiten auf seiner Webseite sebastian-linder.de. Wenn ihr auf Vimeo seid, könnt ihr ihn auch da finden. Gut, ich verabschiede mich von Planet Linder, lasse mich zurück auf die Starship Filmmagazin beamen.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Und wir sind jetzt beim gemütlichen Teil der Sendung angekommen und haben uns jetzt noch zwei Kollegen mit auf die Brücke hochgebeamt. Mit dabei sind jetzt Ilja.
Die Kollegen sind dabei, ne? Hallo.
Und Martin.
Hallöche.
Genau, und wir schlürfen jetzt gemütlich unseren Kaffee und werden jetzt über die Filme sprechen, die wir geschaut haben. Und fangen jetzt einfach mal an mit Sophia's Last Ambulance.
Sophia's Last Ambulance ist der erste Dokumentarfilm in unserem Filmmagazin. Er blickt vom Krankenwagen aus auf eine Stadt, die es nicht leicht hat. Sofia ist mit rund 1,2 Millionen Einwohnern nicht nur die Hauptstadt Bulgariens, sondern auch eine der ärmsten Europas. Regisseur Ilyan Metev dokumentiert diese Armut am Beispiel der Mannschaft eines Rettungswagens. Das einzige Reanimationsteam in ganz Sofia. Schnell wird deutlich, diese Leute wollen jedem helfen, können es aber nicht. Die medizinische Versorgung stößt an eine Grenze. Und diese Grenze heißt Armut. Was bleibt von Sofias Last Ambulance? Was meint die Redaktion?
Sophia's Last Ambulance in einer Millionenstadt, mehrere Millionenstadt, 2 Millionen Einwohner gibt es in Sofia, gibt es nur 13 Ambulanzen, die sich sozusagen das Beste versuchen, was geht. Wie fandet ihr denn die Story der Dokumentarfilm? Dokumentarfilm haben wir oft kein Drehbuch, aber mit der Nachhinein doch was dann geschnitten. Was fandest du, Martin? Wie war das für dich?
Also es hat eine sehr einzigartige Art und Weise, wie es diese Geschichte präsentiert, anhand dieser drei Mitarbeiter von diesem Krankenwagen. Das ist halt sozusagen, die Erzählung ist quasi maximal passiv, weil es halt nur die Gesichter größtenteils der Charaktere zeigt und dann halt die ihre Gedanken aussprechen lässt oder halt auch einfach mal minutenlang auf die Gesichter gezoomt wird und die halt nicht mal unbedingt was sagen, aber du halt ein bisschen die Verzweiflung, den anstrengenden Tag, den die schon hinter sich haben. Und dass man halt auch sowas wie Opfer, die innerhalb des Tages diese begegnen, halt nie sehen, sondern halt immer bleibt bei diesen drei Charakteren, dem Krankenfahrer, dem Arzt und der Arzthelferin. Und so ist das doch relativ, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Dadurch ist natürlich relativ anstrengend und manchmal handlungsarm, aber trotzdem bleibt man am Ball.
Also richtig handlungsarm. Also dadurch, dass du halt nicht weißt, was da mit demjenigen irgendwie passiert ist oder nicht siehst, was da überhaupt passiert, sondern einfach nur immer diese drei Hauptdarsteller, sage ich mal.
Was waren das denn für Hauptdarsteller?
Es gab da einmal den Fahrer quasi, dieses Krankenwagens oder Rettungswagens. Dann gab es quasi wie die Schwester und einmal einen richtigen Arzt. Und die fahren immer zusammen. Also nicht im deutschen System, sondern dass der Notarzt quasi in seinem eigenen Auto kommt, sondern halt wirklich immer zusammen unterwegs, wie so ein eingefleischtes Team. Und ich fand das in diesem Zusammenhang einfach nur dann Es ging ja, wie lange? 80 Minuten, glaube ich, geht die Doku. Und also viel länger hätte die dadurch nicht sein dürfen, weil ich war dann irgendwann noch so, oh ja, also die Geschichten sind schon teilweise sehr krass gewesen. Aber wenn du nicht siehst, was passiert, dann ist es irgendwann so ermüdend.
Also man hatte ja einen relativ gewöhnungsbedürftigen Blick eben dadurch. Also es gab die eine Kamera, die im Auto, mir fällt jetzt gerade nur Cockpit ein, das Wort.
Dashboard.
Ja, genau, aufs Dashboard gesetzt wurde und immer auf die Insassen sozusagen blickte und die jeweils dann immer nur auf einen sozusagen zeigte. Dann gab es noch eine, die eben rausgefilmt hat, also wo der Krankenwagen hinfährt. Und dann waren noch der Regisseur und der Tonmann mit im hinteren Teil des Wagens mit am Bord, sodass die eben, wenn die dann zum Einsatz sind, noch mit rausspringen konnte und da filmen konnte. Und man hat eben wirklich nur die Mitarbeiter dieses Krankenwagen, dieses Notdienstes sozusagen gesehen und nicht die Opfer oder so, also was jetzt da wirklich vorgegangen ist. Das fand ich auch am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Hat dann dadurch natürlich, kann man sagen, dass es ja auch ein bisschen eindrücklicher wird, weil man mehr nachdenken muss, was jetzt überhaupt passiert. Also bei mir hat es eine Weile gedauert, wirklich, bis ich mich dran gewöhnt habe, weil am Anfang hat man sich so in die Handlung reingeschmissen gefühlt und eben wusste überhaupt nicht so richtig, wie man damit jetzt klarkommen soll. Aber ich fand es dann eigentlich ganz, ganz interessant, das mal so zu versuchen. Also eben.
Man fühlt sich vor allem bisschen orientierungslos und hilflos. Also wenn man die Geschichte, also auf jeden Fall, das war auch die Absicht, nehme ich mal an, dass man so in einem Cockpit, die Dashboard-Kameras sozusagen immer nur auf eine einzige, zentral auf eine einzige Person gerichtet waren. Das waren drei Stück, die eine Szene sozusagen abgelichtet haben und man hat nie einen Kontext gesehen. Man hat immer sozusagen immer, normalerweise macht man das ja, dass man halt immer, wenn man drei Personen hat, dass man immer versucht, zwei Personen mit ins Bild zu nehmen, also eine Person plus eine im Anschnitt, damit man sozusagen manchmal weiß, wo die Personen sich im Raum befinden. Und aufgrund der Kameraeinstellung war das ja fast und gar nicht möglich. Man wusste ja, man hat ja sozusagen immer nur diesen einen Blick auf die eine Person gehabt. Und oft war es ja auch so, dass diese Personen, wenn die geredet haben, dann haben die ja Monologe geführt. Also die haben ja fast wirklich kommuniziert mit sich selbst, also mit sich miteinander, haben die ja fast gar nichts gemacht. Die haben immer nur so, die eine Schwester hat immer geredet und geredet und geredet und geredet.
Die hat richtig viel geredet.
Der Pfarrer hat gar nichts gesagt, außer mal so, ja, okay, und irgendwie mal gelacht und der Arzt war auch, also im Prinzip stumm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber auf jeden Fall war es so geschnitten, dass es sehr so halt so diffus war einfach alles. Auch so, wenn wir dann in der Location waren, wo die dann gerettet haben, da hat man auch immer nur auf eine einzige Person draufgehalten. Wenn man nur auf eine Person und dann Schnitt, nächste Person, sozusagen nur so nur aufs Gesicht sozusagen fokussiert, immer im Zentrum. Man hat ja nie wirklich, also man hat ab und zu mal so zwei Personen zusammen gehabt, aber eigentlich waren es immer nur eine Person im Bild drin.
Soll das eine bestimmte Wirkung erzeugen? Oder weil ich so als Laie denke mir so, das finde ich halt relativ anstrengend.
Ja, also ich fand es auch mega anstrengend. Also die ganze Kameraführung war extrem anstrengend. Allein, also es war halt nie, gab halt nie Kontext. Also die hat einfach immer nur draufgehalten auf die einen der drei Charaktere und sonst auf gar nichts. Und der hat auch nie, wie gesagt, auch wie wir schon vorher gesagt haben, auf die Opfer gezeigt. Gut, das kann man sagen, ja, das war jetzt, um die Opfer zu schonen, weil sie sozusagen nicht gezeigt werden wollen. Aber es ist auch total, also das haben wir schon in Dokumentationen schon oft gesehen, dass dann Leute gezeigt werden.
Naja, vielleicht haben sie es aber schon ein bisschen aus so rechtlichen Gründen gemacht. Nee, also zum Quatsch, Teil auch.
Dokumentationen, die im Westen gezeigt wird, da interessiert sich keiner mehr dafür, ob der Rechte davon irgendwelchen Leuten in Sofia da verletzt werden. Vor allem, weil die wahrscheinlich die viel zu arm sind, um zu klagen. Also jetzt nur, das ist jetzt mal ein Dokumentarfilm, der dafür nicht interessiert. Ja, das war schon absichtlich, dass sie das gemacht haben, um halt, glaube ich, weil die auch so hoffnungslos waren. Also die haben ja auch immer nur gesagt, so, oh, das System bricht zusammen und dann 30 Minuten antwortet die Zentrale nicht und so ein Kram und dann die kommen 5 Stunden zu spät, müssen den Todesschein ausstellen. Das sind alles so hoffnungslose Sachen. Das heißt, an sich war auch die Emotion, es war auch, glaube ich, eher so ein Ambiente-Film. Also ein Film, den du guckst und danach mit so einem Gefühl rausgehst, dass du verstehst, wie die sich auch fühlen. Ich fand ihn jetzt nicht spannend, aber auf jeden Fall hast du dann so rausgegangen und gesagt, ja, ich verstehe, was hier abgeht.
Also für mich wurde halt das nicht so deutlich klar. So was du ja zum Beispiel erwähnst, das sind halt so einzelne kleine Punkte, die dann quasi in der Dokumentation auftauchen. Aber so ohne jetzt, hätte ich mir jetzt nicht extra noch bei Wikipedia und sonst wo nochmal diese Infos angelesen, warum das so interessant ist, dort in Bulgarien zu beobachten oder überhaupt in der Hauptstadt, dass halt so wenige diese Rettungsnotwagen gibt für die Größe dieser Stadt. Und dann dadurch wurde mir dann bewusst, was die halt versucht haben, da quasi aufzuzeigen. Aber dass da vielleicht jetzt eine halbe Stunde irgendwie der Funk quasi oder niemand rangeht, dann ja, okay, es ist halt interessant, aber das ist halt in dieser kurzen Zeit schwierig zu erklären.
Das möchte wahrscheinlich nicht so unbedingt jetzt so Fakten, eine Art Dokumentation über die Fakten der Stadt, warum das Gesundheitssystem einfach nicht funktioniert, sondern dir mehr halt eine Dokumentation über die Gefühle der Mitarbeiter von Ärzten und Rettungswagen geben. Und dadurch soll, durch diese bestimmte Erzählweise, sollst du dich halt irgendwie chaotisch fühlen, irgendwie anstrengend, dass du es so nachvollziehen kannst, wie die sich fühlen. Denke ich, dadurch ist diese besondere Perspektive auch gewählt. Und auch nicht dieses, dass es einen Erzähler gibt, der dir erklärt, ja, in Sofia seit 20 Jahren haben die so und so viel Geld und es funktioniert einfach nicht und bekommen keine Hilfe von der EU oder ein weiteres.
Also ich brauchte nachdem, ich musste mir jetzt nicht, ich habe jetzt keine Wikipedia-Fakten mehr angeschaut zu Sofia. Also ich habe zwar nur dann, steht ja auf der Beschreibung vom Film halt, dass es 2 Millionen Einwohner gibt und nur 13 Ambulanzen. Und es hat mir, also die man hat es ja auch schon einfach gemerkt, ich meine, wenn die Zentrale einfach mal 30 Minuten nicht antwortet und dann die Entschuldigung kommt, das war irgendwie ein Problem, sondern einfach nur fragt, na, wie sieht's denn jetzt aus? Lebt der Typ noch? Der Arzt muss sagen, nee, ich keine Ahnung, weil ich komme nicht rein ins Haus. Ihr habt ja seit 30 Minuten nicht geantwortet. Da habe ich schon, dann verstehe ich das, diese Frustration, dieses Gefühl, auch so, dass keiner mehr wirklich Bock hat zu reden. Und dann, also das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war das Ende vom Film, wo dann einfach die Frau plötzlich weg war. Das war so, und das Ende war insgesamt viel zu abrupt.
Ja. Aber was mir auch aber gefallen hat, um nochmal vielleicht einen Kontrast zu dir zu ziehen, die Charaktere selbst. Also das waren so, du hast den Leuten im Gesicht gesehen, die machen das halt aus Herzenssache und nicht irgendwie, weil die Geld damit verdienen wollen.
Ja, also wahrscheinlich gibt, auch Geld. Es gibt auch mal Szenen in dem Film, wo halt dann die eine Frau ist, die kann eigentlich die Ärztin, also die Schwester, die eigentlich kein Geld hat, dann halt dem Opfer halt einfach das zahlt. Die medizinische Behandlung, ja. Also, obwohl die es gar nicht müsste und die macht es halt trotzdem einfach. Also.
Wir können vielleicht noch ein Wort verlieren, wo wir es finden konnten. Also, das ist jetzt, wenn ihr Lust bekommen habt, das irgendwie nachzuschauen, so einfach ist es nicht zu finden, nicht mal bei Netflix oder Co. und Co., sondern auf iTunes und dann noch quasi leihbar, ich glaube, 4 Euro haben wir dafür dann noch hingelegt für die Ausleihversion. Also, aber ist auf jeden Fall ein Blick wert, wurde sogar, glaube ich, ausgezeichnet, oder?
Glaube ich auch, ja. Mehrere Preise bekommen, ja. Wurde auch von deutschen Anstalten unterstützt, Fernsehanstalten.
Ja, genau. Ich würde dann zusammenfassend vielleicht noch sagen, weil wir bei der Kameraperspektive waren, für mich hat es schon wenigstens auch noch gezeigt, welche Funktionen auch die Charaktere, sag ich mal, in der Gruppe hatten. Also, dass die Schwester zum Beispiel so alle zusammenhält, sie so diese soziale Person auch, genau, und alle eben so zum Gespräch animiert. Und der Fahrer halt eben der still da vor sich hin rast. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film und das wäre dann Pain and Gain.
My name is Daniel Lugo and I believe in fitness.
Wenn man sonst über Michael Bay redet, redet man vor allem über Explosionen und schnelle Schnitte. Hört man dann noch die Namen Mark Wahlberg und Dwayne The Rock Johnson, ist der eher mittelmäßige Actionfilm nicht mehr weit. Doch Pain and Gain ist anders. Es geht um Muskeln, es geht um eine gehörige Portion Dummheit und um eine wahre Geschichte. Der Film erzählt die Story um 3 Bodybuilder, die es satt haben, Tag ein, Tag aus für ihre Figur zu arbeiten, um dann am Monatsende wieder mit einem Minus auf dem Konto dazustehen. So schmiedet ihr selbsternannter Anführer Mark Wahlberg alias Daniel Lugo einen Plan. Einfach einen reichen Kunden entführen und ihn um sein Vermögen bringen. Doch bevor wir zu viel verraten, fragen wir doch die Redaktion. Sinnloser, semikomischer Schund oder doch ein sehenswerter Michael Bay?
You said no violence.
And I meant it when I said it, I swear to God.
I cannot kill.
Duly noted. Look, when this is over, we'll all go camping. All right?
Okay.
Also auf eins können wir uns einigen, es ist auf jeden Fall ein anderer Michael Bay, nicht den klassischen, den man kennt von Transformers und Co., eher ein,
ja, ein Ausflug in etwas anderes Territorium, natürlich immer weiter noch Muskeln und Action und so. Ja, wie fandet ihr das Story-wise? Also normalerweise ist jetzt Michael Bay jetzt nicht so für Story bekannt oder zumindest nicht für sehr tiefe Story. Ilja?
Und ich überlege gerade, welche Filme tiefe Story hatten. Also ich, mittlerweile steht er nur für Transformers. Was war noch von ihm?
Bad Boys.
Action.
Dann The Rock. Also Fels der Entscheidung.
Action.
Nicolas Cage.
Gut, hier ist auch ein gehöriger Anteil Action, aber die Hülle ist sehr, sehr, also obwohl es eigentlich so storymäßig vielleicht gar nicht so viel hat, also passt wahrscheinlich alles auf ein Blatt Papier, aber was so in die Hülle das Ganze packt, also der Humor da drin ist, so die Charaktere, die da auftauchen, die einfach sowas von überzeichnet sind, packen das so ein richtig gutes Produkt, was mir, also ich bin da sehr skeptisch rangegangen und sagte, oh, Michael Bay und Mark Wahlberg und The Rock sind jetzt auch nicht so die Schauspieler, wo du sagst, jetzt kommt ein qualitativ sehr geiler Film raus. Aber das Gesamtprodukt hat mir echt gefallen. Ich habe so viel gelacht. Ja, ich bin ja überrascht, mein Überraschungstitel aus dieser Runde auf jeden Fall.
Das Storytelling ist auf jeden Fall was anderes. Das ist ja, also, nein, nicht anders. Also, es gibt jetzt mittlerweile schon so relativ viel, wo auch die Charaktere mit dem Zuschauer sozusagen reden. Wolf of Wall Street oder House of Cards, wo das ein bisschen direkter ist. Wie fandest du das, Martin, dass plötzlich auch alle Charaktere mit einem reden?
Ja, also ich fand diesen sehr spielerischen Umgang mit der Geschichte, dass du halt diese Einblendungen hast, wo dann einfach die Geschichte kommentiert wird oder halt die Charaktere mit dir indirekt reden. Das fand ich, hat sie sehr aufgelockert. Und durch die sehr lange Laufzeit des Films wurde es dann doch erträglicher dadurch. Das ist halt so eigentlich eine Geschichte, die ist eher so für 90, 100 Minuten geeignet ist, weil die ja 2,5 Stunden, weil das muss Michael Bay, muss das wohl machen, sonst kriegt das wohl nicht bezahlt. Dadurch doch wohl noch um einiges spaßiger, zusätzlich zu den eigentlichen Gags, die Charaktere von sich geben.
Ich habe mich auch dabei, du hast ja die Laufzeit erwähnt, also ein bisschen an Wolf of Wall Street erinnert. Also Wolf of Wall Street war auch so, ging so fast 3 Stunden.
Ging, ne? drei Stunden.
Ging sogar 3 Stunden. Und das war, also für mich war das, also statt den Drogen stand hier das Pumpen halt im Vordergrund von den Bodybuildern, auch ein bisschen Drogen, aber es war aber auch so total abgedreht von Drogen, der Geschichte.
Ein bisschen Drogen, ein bisschen Tippen, aber sonst ist alles das gleiche gewesen.
Weil Wolf of Wall Street, das auch rastet ja immer wieder mal aus, also der erzählt halt eine coole Geschichte und dann gibt's dann wieder so war over the top, wo der halt diese Drogen abgelaufenen Tabletten nimmt und dann sein Lamborghini da irgendwie rein kriecht. Und
sehr lustig erzählt.
Genau, ne? Und solche Szenen tauchen halt bei Pain Gain jedes Mal auf, also was da immer wieder passiert oder so aus dem Nichts, wo du denkst, das sieht ganz normal aus und das ist aber auf jeden Fall übelst lustig, wie zum Beispiel, um nicht zu viel zu spoilern, vielleicht diese Hand-Barbecue-Szene, wo dann, Hände auf dem Grill liegen. So, und das ist so, hat so eine Vorstadt-Atmosphäre und denkst, ah, das ist so schön gemütlich. Ja. Da steht dann halt The Rock, der hat, was habe ich gelesen, 300 Pfund hat er dann gewonnen, also 150 ja, Kilo.
Noch mehr aufgepumpt aus als sonst.
Also es ist einfach nur so ein Schrank, der da dort rumsteht und dann in so einem kleinen Kugelgrill einfach noch ein paar Hände auf den Grill wendet und dann noch jemanden zuwinkt und das ist so mega schön und irgendwie übertrieben. Also durch diesen Michael Bay-Stil, glaube ich, wirkt es halt nochmal echt, ja, ins Gesicht.
Also wir haben im Grundstoff sozusagen eine wahre Geschichte, die sehr, sehr, sehr übersteigert und überdreht durchgespielt wurde, was das Ganze schon sehr lustig gemacht hat. Mir war es persönlich wirklich zu lang, tatsächlich. Also wenn man das dann schon so ein bisschen müde abends guckt, ist es dann etwas anstrengend. Was meint ihr denn jetzt zur schauspielerischen Leistung? Also die Charaktere waren ja, also die Hauptcharaktere waren ja schon, naja, sehr dümmlich und man fragt sich, wie sie so weit gekommen sind. Wie fandest du jetzt Martin zum Beispiel?
Also ich bin ja ein riesen The Rock-Fan. Also ich finde ja, dass jeder Film wird eigentlich besser dadurch, dass er mitspielt, weil er einfach so ein sympathischer und charismatischer Schauspieler ist. Und ich finde, er macht das auch so perfekt, macht er diese Rolle des dümmlichen, naiven,
gläubigen,
aber halt so extrem aufgepumpten Typen, der halt irgendwie alles glaubt, was der Mark Wahlberg ihm als Plan vorgibt.
Also da ist auch fast schon feiert, also von wegen, er versteht es auch gar nicht, wie toll auf Pläne drauf, auf die kommt, obwohl die halt total dumm sind. Also ja. Die Pläne selbst sind total dumm, aber Dwayne Rock feiert die halt.
Weil das sind sogenannte Duo.
Die Duo, ja, genau, ja.
Das ist ein
Und die Chemie, die stimmt einfach zwischen diesen drei Personen, halt besonders zwischen Mark Wahlberg und Dwayne The Rock Johnson. Also da gibt's eigentlich kaum was. Und jetzt noch zu erwähnen, wer der Millionär, der ausgeraubt wird, der Monk-Darsteller. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau heißt, aber der bringt das auch super rüber. Also dann wirklich, wie er halt am Anfang halt der hochnäsig ist und wie er dann irgendwie am Verzweifeln ist. Also das macht wirklich auch Spaß, dem zuzugucken.
Da waren die, glaube ich, der dritte Cast erst. Also die wollten erst überhaupt jemand anders haben. Der ist abgesprungen, dann ist jemand anders nicht eingesprungen. Der erst zum Monk ist es erst als dritte Wahl gekommen. Irgendwie total absurd, weil man aber sieht, perfekt, wie gut er in dieser Rolle wird. Super,
perfekt passend. Ja. Also auch so, wenn er dann am Anfang da so halt so, also so tut, als wäre, würde er halt mega pumpen. Also ist halt total der Spargel. So ein kleiner Mini-Zwerg im Prinzip. Und dann während im Vergleich wie Rock und wie Mark Wahlberg halt da ab richtig krass pumpen und er da so ein bisschen rummacht und dann halt gleich glaubt, er wäre halt der King. Das ist schon ulkig auf jeden Fall, diese ganze Kombination von den Leuten. Ja, jetzt ist jetzt natürlich Michael Bay sehr, wie du schon gesagt hast, der Stil ist sehr prägnant. Der ist auch wieder zu sehen, also Transformers und zu Pain and Gain. Das sind natürlich keine Explosionen, aber die Kameraführung ist sehr ähnlich. War das zu viel? War das genau richtig, diese Überzeichnung?
Also teilweise sicherlich, gerade so dieser extreme Miami-Farbfilter aus CSI Miami, wahrscheinlich einfach rüberkopiert. Der hat schon manchmal, hat es wirklich gepasst, auch gerade zu diesen verrückten Charakteren und wie sie halt das Pumpen feiern, schon, aber manchmal war es dann auch zu viel und da gerade so, wenn ich mir sowas, ist ja eigentlich eine schwarze Komödie, wenn ich mir da so Fargo angucke, was ja auch so ein Bösewicht im Vordergrund hat, wo halt irgendwas schief geht, fand ich dann, hätte man das vielleicht doch ein bisschen weiter zurückfahren müssen. Aber es war natürlich einerseits so, wie auf einmal halt dann ein Angriff auf einmal so in Slow Motion gezeigt wird und wie viele spielerische Elemente er da einbaut. Also größtenteils ist schon, finde ich, das Gute, wie er es gemacht hat, aber er hätte es auch etwas zurückfahren können, gerade so den Farbfilter.
Ich habe nicht so viele Michael Bay-Filme überhaupt gesehen oder zumindest vollständig oder wo ich mich noch erinnere, welche gesehen zu haben. Aber diese ständige Kamerabewegung, ist das eigentlich typisch
Michael Bay? Ja, das ist ja typisch. Also Michael Bay macht sehr gerne 360s. Also einmal so richtig drum, macht er auch bei The Way, wo The Rock aufsteht, im Gefängnis. Mhm. Das ist ganz bekannt. Knallige Farben sind eigentlich immer Michael Bay. Meistens auch eine wie heißt das, türkis und orange eine Farbpalette, eigentlich immer, also es ist halt mal so klassisch bei ihm, dass die Haut von den Schauspielern eigentlich fast schon knallorange ist und halt Licht setzt er halt da, wo er Bock drauf hat, also wenn da mal die Sonne von unten vom Boden kommt, ist das völlig normal und ist für ihn auch völlig okay, also der, ich glaube, wer da so das erste Mal mit Michael Bay zusammenarbeitet und noch nie sowas gemacht hat und eigentlich immer motiviertes Licht machen wollte, wird da sich erstmal ein bisschen umdenken müssen, weil der macht einfach, was er Bock hat.
Ich hätte eine Frage an Anne. Was sagst denn du so aus feministischer Sicht?
Zu dem Film Pain and Gain. Naja, also ich weiß nicht, dadurch, dass das eh alles so übersteigert und übertrieben ist, wäre das jetzt, glaube ich, was, wo ich mich jetzt an dem Film nicht so dran stören würde. Also klar ist es so, dass diese Frauencharaktere, die halt auftreten, totale Karikaturen sind, ja, also einfach nur dem Geld hinterherrennen und dümmlich sind und also im Prinzip die meisten Frauen, die man kennenlernt, ja eh irgendwie nur Stripper sind.
Ja, gut, die Männer, die du kennenlernst, der klug ist, weiß nicht, wer ist denn von Männern klug? Die sind alle eigentlich auch
Stripper. Der die jagt dann. Der Schlaue ist im Prinzip der Ex-Cop. Alle anderen sind halt einfach nur dumm, weil es macht ja auch Sinn, ihr Umfeld ist ja, die werden sich ja nicht mit Leuten umgeben, die schlauer sind als sie, die würden sich ja niemals mit abgeben.
Genau, also ich glaube halt im Prinzip, also wenn man wieder danach suchen möchte, kann man sich auf jeden Fall genug aufregen, aber da ja im Prinzip auch die Männer fast alle dumm sind, ist es halt, also es ist eh alles so übersteigert und übertrieben, das sind alles nur Karikaturen, dadurch finde ich das jetzt nicht so schlimm.
Schöner No-Brainer, mega geil.
Ich könnte ihn gleich nochmal angucken. Naja, ich finde, es ist nicht unbedingt No-Brainer. Ich finde, er hat schon genug gesellschaftskritisch, zumindest am amerikanischen American Dream und so ein Kram.
Ja, genau.
Finde ich tatsächlich sogar ein bisschen besser als Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street fand ich tatsächlich nicht, also ich fand, es war so eine Wall Street, klar, so eine Wall Street-Kritik, aber es war halt irgendwie ich fand tatsächlich das besser als Kritik an der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, als jetzt Wolf of Wall Street.
Und das von Michael Bay, der sonst immer die amerikanische Flagge schon mindestens alle 5 Sekunden zeigen muss.
Aber, ja, aber dem würde ich als Schlusswort nämlich zustimmen, denn Pain and Gain ist sogar so eine sehr verfremdete Paraphrase von Benjamin Franklin. There are no gains without pains. Also es ist ein bisschen sehr... Deswegen, wenn man es auf die symbolische Ebene ziehen möchte, kann man sagen, das ist das amerikanische Ideal gone wrong und übertrieben.
Und mit diesen Schluss-Trivias gehen wir doch am besten zum nächsten Film, zum absoluten Favoriten der Berlinale, zum Abräumer in den deutschen Filmpreis mit 6 Lolas zu Victoria.
Laia Costa und Frederik Lau in den Rollen ihres Lebens. Sebastian Schipper auf dem Regiestuhl, eine einzige Nacht in Berlin. Der ganze Film ein riesiger, 140 Minuten langer Take. Wir sind sprachlos.
I'm glad to be here in Berlin.
Ja, wir haben uns das Ganze zusammen im Kino angeguckt und gelitten. Wir waren danach wirklich alle sprachlos und keiner wusste erstmal so richtig, was er sagen sollte. Wir begleiten die Hauptdarstellerin, wie sie von einem Extrem ins nächste fällt. Was sagst du denn dazu, Ilja? Hast du es setzen lassen können?
Ja, das hat er gebraucht. Das war irgendwie sehr ungewöhnlich, dass wir jetzt so viele Filme wir quasi jetzt zusammen gesehen haben und das war der erste Film, wo wir raus sind und erstmal keiner so wirklich irgendwie das Ganze...
Wir haben ja erstmal irgendwie 15 Minuten im Kino erstmal Luft schnappen müssen. Ja, und
nach dem Marathon.
Und seufzen müssen.
Schwer seufzen müssen.
In der Schauburg. Und ja, es ist ein Film, der schwierig in Worte zu fassen ist. Wahrscheinlich fangen wir gleich mit dem Wichtigsten an, was quasi den Film... als allererstes ausmacht, ist vielleicht dieser One-Shot.
One-Take, ja.
One-Take.
Über zwei Stunden One-Take. Also absolut wahnsinnig. Fast, also ich will nicht der Fokuspuller gewesen sein, der die Schärfe für 2,5 Stunden halten müssen. Die hat auch fast immer gesessen. Und man muss sagen, die haben das mehrere Monate geprobt und dann in 3 One-Takes, also drei Tage ineinander das Ding aufgenommen.
Vielleicht erklärst du kurz, was One-Take heißt.
Achso, das heißt, für die, die es nicht wissen, man schneidet nicht. Also Birdman tut so, als wäre es ein Take, also als wäre es eine durchgehende Aufnahme und verkaschiert aber die Schnitte und Victoria hat es tatsächlich auch wirklich richtig gemacht und hat halt keinen Schnitt, was halt absurd ist. Also das ist halt auch, und man muss sich ja überlegen, dass normalerweise man sich ja mal übelst überlegt, okay, wo kommt die Kamera hin, wo kommt das Licht hin, wo stellen wir das alles hin und was machen wir da und wie können wir jetzt die Leute drinnen laufen lassen und so ein Kram. Und das ging halt klar, die haben es alles geprobt, aber die haben das musste sich der Kameramann halt im Kopf merken, wie die Schauspieler auch, wo er jetzt dahin muss und genau perfekt takten, dass er auch die Aufnahme kriegt, die geplant war.
Genau, und hinzu kommt ja noch, dass das Skript an sich nur 12 Seiten hatte und dadurch eben auch viel Dialog improvisiert ist von den Schauspielern.
Trotzdem mehr als ein Michael Bay-Film.
Das sind jetzt wilde Mutmaßungen.
Aber man merkt das wirklich ziemlich krass, dass die... dass es halt also so authentisch ist, dadurch, dass es auch so wenig Skript ist, dadurch, dass es einfach so viel geprobt und so einfach nur auch teilweise improvisiert, also du merkst es wirklich. Also der eine, wo er sich verspricht, er sagt schon Hotel statt Café und der jetzt nachhinein weiß man, er hat schon an die letzte Szene gedacht und da hat er schon aus dem Hotel gesagt und hat dann einfach so, ach ja, natürlich, ja, haha, lustig, ich habe Hotel gesagt, ich meine dort Kaffee, wie man es halt auch so natürlich so macht, wenn man halt sich verspricht. Und dadurch wirkt einfach alles wie, also bis zur Mitte ungefähr, wirkt es so, als das hat man schon mal erlebt. Man hat schon mal diesen Abend gehabt. man hat schon mal welche Leute kennengelernt, man hat dem irgendwas gemacht, vielleicht haben wir sich mit denen kennengelernt und man hat, kannte sie schon, geht oben auf ein Dach drauf und schaut sich die Berliner Nacht von oben an. Habe ich auch schon alles durchgemacht, tatsächlich. Allerdings, was danach passiert ist, habe ich zum Glück noch nicht gemacht. Deswegen sitze ich auch hier und kann darüber reden.
Ich dachte ja schon am Anfang vom Film, als sie die Jungs kennenlernt, dachte so, nein, tu das nicht. So, am Anfang hat sie echt alles gemacht, was ich nicht machen würde und dachte dann aber, ja, das sind wieder deine bescheuerten Vorurteile, die sind ja alle voll in Ordnung und alles ist okay. Und dann eskalierte es sehr schnell. Das war dann doch schon ganz schön extrem. Wie fandet ihr denn die Eskalation der Situation? Sag ich mal, war euch das zu extrem?
Na, das hatte schon durch diesen Regieeinfall, das einfach in einem One-Shot zu machen, wirkt der Film natürlich jede Szene mega anstrengend und also im positiven Sinne anstrengend und zieht einen so rein. Und das ist natürlich dann gerade, wenn es dann wirklich zur Sache geht, unheimlich, wie die Spannungskurve einfach nach oben geht und du eigentlich dich richtig nach vorne beugen musst und wirklich da richtig mitfühlst.
Das gibt mir Zeit zum Verschnaufen. Also hatte ich das ständig so ein Gefühl, so bitte, umschneidet mal kurz irgendwo oder setzt mal kurz aus, bleibt mal stehen und dann ist es aber 2 Stunden, denkst, oh, das sind immer noch eine halbe Stunde. Das war echt boah.
Ja, Birdman hat ja ganz oft die Schnitte, hat mal die Kamera irgendwo stehen lassen und mal den Tag-Nacht-Wechsel gemacht oder sowas, mal ein bisschen so Akt vorbei und ich kann jetzt mal verschnaufen, Gas bei Victoria.
Ja,
nicht.
Ja, und da, vor allen Dingen, weil die Kamera ja immer genau mittendrin ist, fühlt man sich ja auch selber total in diese Handlung geworfen und sitzt dann einfach mit enormem Herzklopfen im Kino und kommt gar nicht mehr
kann zum Luftraum. Ja.
Du erwähntest ja schon diese ganzen Lola-Auszeichen. Ich habe mal nachgeguckt, was die jetzt gewonnen haben. Die haben ja bester deutscher Film, Regie, Kamera, Musik und dann noch der Hauptdarsteller Frederik Lau und Laia Costa. Also die Hauptdarsteller auf jeden Fall gehe ich mit und ja, Regie natürlich kann man wahrscheinlich überall mitgehen, aber ich weiß nicht, ob das so, wahrscheinlich ist das Beste, was gerade in Deutschland fabriziert wurde, filmemäßig. Aber ich fand, dass es halt von der Story selbst halt immer wieder solche Ausrutscher hat. Also du hast durch diesen One-Shot hast immer so ein, dass es irgendwie sehr nah an der Realität ist. Es ist halt, wie du sagtest, halt einem selber passieren könnte. Und dann ist es halt solche Sachen, wie zum Beispiel die Schießerei, die es dann später gibt in diesem Hinterhof. Ja. Die ist sowas von auf einmal over the top und sowas von schlecht und die geht halt so ewig, dass es halt irgendwo so auf einmal so unrealistisch wirkt. Also als ob der Film einfach was ganz anderes einschlägt, finde ich. Und das passiert immer wieder sowas. Und dann diese, sag mal, vollgerotzte Heulszene, um nicht zu viel über den Film zu verraten. Das ist auch so, das ist einfach.
Echt? Ich fand das tatsächlich so unglaublich authentisch. Nee, ich fand das.
Echt, das fand ich auch authentisch.
Ich fand, das war so genauso würde das passieren. Also, das war, also ich meine, die Schießerei, ich fand alles, eigentlich fand ich alles, also es war glaubhaft, dass die Polizei anfängt zu schießen, wenn die Waffen hochheben, ist total normal, würde die ja wahrscheinlich auch wirklich machen. Die haben halt auch nur zurückgeschossen, die haben sich ja nur versteckt, die sind ja im Prinzip. Entschuldigung, ich will gar nichts sagen, aber ging ja relativ schnell dann vorbei, wo das dann, also es war alles im Rahmen. Die letzte Szene fand ich tatsächlich so unglaublich authentisch, da habe ich zwar, also das habe ich noch nie erlebt, dass so eine Szene jemals so gut umgesetzt wurde. Es ist viel, es ist mega viel, aber du musst auch überlegen, dass der Schauspieler das jetzt oder die Person oder theoretisch alles in Daten 2,5 Stunden durchgemacht hat. Was halt eine Achterbahnfahrt war für mich als Zuschauer und wahrscheinlich und jetzt theoretisch für den Charakter innen drin. Also ich fand das schon relativ annehmbar.
Also bei der Schießereiszene, das ging mir auch irgendwie. Das war extrem. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es so schnell geht, dass ich gar nicht richtig mitgekriegt habe, ob wer jetzt zuerst die Waffen gehoben hat und ich dadurch das Gefühl hatte, okay, die Polizei schießt jetzt sofort drauf, was dann irgendwie wieder so übertrieben amerikanisch wirkte, so, wir schießen, bevor wir reden.
Genau, das hat so nicht gepasst.
Aber vielleicht.
Naja, aber wenn die
für die Tat halt, was sie getan haben.
Für die Tat
ist schon wahrscheinlich, dass dann die Polizei.
Sie hatten ja auch selber schnell. Waffen. Ne?
Also
selber.
Genau, ja, also wenn halt jemand Waffen hat und wegrennt und auf die Polizei zielt und so ein Kram, dann fangen die halt schon theoretisch an, aus Sicherheitsgründen halt. Es muss ja nur einer halt den einmal abdrücken, dann geht's ja einfach los.
Es ist gerade schwierig halt, wenn ein Film zu viel zu zählen, aber das sind halt,
ja, glaub, das ist,
wenn man schaut, dass es gibt, aus meiner Sicht zumindest, immer wieder solche Ausrutscher, die den Film dann so von dieser realistischen Ebene dann aus, für mich zumindest so hochgehen lassen, wo ich denke so, hätte nicht sein müssen, hätte man vielleicht anderweitig besser lösen können, dass es so passt. Was ich zum Beispiel auch noch bemängeln könnte, ist, dass, es gibt dann irgendwann so einen Gangsterboss, sag ich mal, ja. Und der sticht auch heraus. Der ist auch so wieder dieses, so ein Ausrutscher für mich, der dann einfach, den hätte man wahrscheinlich interessanter lösen können und dann dieses gezwungene die Beach,
da muss ich dir auf jeden, soll ja, das da muss das ich machen. Dir auf jeden Fall, da muss ich dir zustimmen. Also die einzige Sache, die mir tatsächlich nicht gefallen hat in dem Film, war, wie sie das so forciert haben. Also ich meine, die haben ja die Backstory und so ein Zeug gehabt so ein bisschen, aber es war einfach so, das gibt's nicht. Also es kann mich, also das ist so, alles war realistisch und dann müssen die halt so eine Hollywood-Sache reinschieben. Ja. Wo halt, ich meine, niemand, also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich weiß nicht, man hätte auch den Charakter schon an sich, also diesen Typen ein bisschen anders gestalten können, weil der kam mir auch vor wie so eine schlechte Kopie von Malfoy aus Harry Potter, weil er so blonde, hintergegelte Haare hatte. Sind wir aber
bei unrealistischen Sachen wieder.
Und dann steht da halt so ein Anzugtyp, der dann halt versucht, böse Schimpfwörter zu benutzen und dann sagt er, und dann halt nur um böse zu klingen, immer so Bitch mit einbringt und sonst halt ganz normal redet.
Das ist dann wahrscheinlich
das war ein bisschen lächerlich.
Der Nachteil dieser One-Shot, weil du kannst halt nicht einfach mal schnell rüberschneiden und gibst ihm mal 5 Minuten, wie er in seiner krassen Drogenbasis halt immer ein bisschen charakterisiert wird. Kannst halt nicht machen.
Ja, du musst halt eine Halte einführen. Man hätte das ja trotzdem irgendwie realistischer lösen können oder zumindest, dass man das halt ein bisschen unternimmt. Also ich meine, es hätte ja auch reichen können, wenn es einfach nur Kumpels gewesen wären, die ihn halt bedrohen und so ein Kram. Wir wollen ja nicht zu viel wegnehmen. Dementsprechend werden wir eine warme Empfehlung von Herzen.
Zehn Daumen nach oben. Aber ihr solltet keine Herzprobleme haben.
Nein.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr, das wird nicht gesagt, das ist nur letzter Hinweis. Wenn ihr fotosensitive Epilepsie habt, haltet die ersten 5 Minuten eure Augen zu. Wird mich nicht gewarnt. Ja. War wirklich auch sehr schön anstrengend. Ja. Genau. Also, das ist alles. Wir empfehlen Victoria. Damit müssen wir uns verabschieden von der. Vom Starship Filmmagazin. Mein Name ist Axel Rothe. Mit mir im Studio ist Commander Anne Feuerhack. Und wir verabschieden und beamen unsere Gäste weg. Das ist Martin und Ilja.
Ich gehe auf Pumpen. Ich beam mich zum Frauenplaneten Venus oder so. Mal gucken.
Das Filmmagazin. Vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.